Und ich merke einfach, dass ich da wieder Kraft schöpfe. Und das ist möglich und ich habe einen stressigen Alltag. Aber das ist wie bei allem im Leben. Man muss Prioritäten setzen. Und bei mir ist definitiv, seit ich 40 geworden bin, noch viel mehr, kommt mir vor. Die Priorität, dass ich einfach sage, okay, passt, ich setze mich an erste Stelle und ja, mach das. Heute mal nicht vom Podcast-Studio in Wien, sondern an einem ganz besonderen Ort, nämlich, ich würde sagen, mittlerweile an einem Kraftplatz von mir, seit fast 3 Jahren, wir feiern 3-jähriges im Februar, ich bin wieder im Bleibberg. Und ihr wisst, das ist immer so eine Zeit, ich bin wieder mal inoffiziell unterwegs, also keiner weiß auf Instagram, dass ich da bin, das mache ich bewusst, Handy ist weg. Ich muss es aber heute rausholen für diese ganz besondere Podcast-Folge mit einem besonderen Menschen, wenn ich das so sagen darf, denn der Dr. Georg Stossier schaut auf mich jetzt schon mittlerweile das zweite Mal. Sein Vater und Mentor, Professor Doktor, hat eigentlich 2 Doktortitel oder einen? Professor Doktor Stossier Senior, hat mich nämlich letztes Jahr oder heuer im Frühjahr schon untersucht und ich muss sagen, die beiden sind unglaublich Koryphäen auf ihrem Gebiet und ja, nehmen mich so wie ich bin, das ist ja nicht immer einfach und deshalb freut es mich narrisch, dass ich da sein darf und dass du, und ich darf zum Georg du sagen, dir heute Zeit nimmst und mit uns ein bisschen plauderst, lieber Georg. Herzlich willkommen.
Liebe Karin, danke für die Einladung, danke für dieses nette Willkommen und keine Sorge, wir werden uns auch um dich kümmern, wenn du noch schwieriger werden solltest.
Noch schwieriger? Na, servus. Naja, ich bin halt einfach eine Baustelle, aber ich sage immer wieder, wenn die Leute fragen mich, und das ist auch immer so eine Frage, was ich gestellt kriege, wenn ich da war oder wenn ich mich mit Leuten unterhalte, ja, was war jetzt dein Problem, warum bist du hingefahren? Was war der Auslöser? Und meine Antwort ist immer, die ersten Male, ich mache das ja schon vor Corona, habe ich schon begonnen, nicht da, aber woanders, war das so ein bisschen, dann hat es so einen Auslöser gegeben, aber seitdem mache ich es so ein bisschen präventiv. Und es ist auch, glaube ich, ein bisschen so die Philosophie, die ihr fordert, dass man sagt, man wartet nicht, bis es spät ist, oder?
Genau, so ist es. Zuerst noch einmal keine Sorgen, es gibt natürlich auch viel schwierigere Fälle. Also du bist da eh, sage ich mal, unkompliziert in der Hinsicht. Aber natürlich, wir sagen, einerseits haben wir die Möglichkeit, mit so einer Meyer-Therapie eine Erkrankung, sei es jetzt Zivilisationserkrankungen von Hyperlipidämien oder Cholesterin und dieses ganze Diabetes und Prädiabetes, dass man quasi schon therapiegezielt auf diese Krankheiten eingeht. Aber natürlich ist natürlich ein sehr großer Benefit, die so eine Meyer-Kur auch ambulant nicht ambulant, sondern präventiv durchzuführen.
Mhm. Also präventiv auf Deutsch gesagt, um es in Nicht-Doktorsprache zu sagen, damit es ja jeder versteht. Man nicht warten, genau, nicht warten, bis was passiert und dann weiß ich nicht, brich ich zusammen und dann muss ich auf einmal muss ich eine Kur machen, sondern einfach, ich mache es wirklich als Invest in mich selber, dass ich halt einfach, ich sage immer, ich schaffe mir Inseln und das mache ich 2 Mal im Jahr. Meine Insel ist das da, dass ich weiß einfach, okay, ich habe diese 7 bis 10 Tage, wo ich einfach ich sein kann, wo ich zähle und wo ich nicht immer alle anderen Leute, weil ich bin schon so ein Mensch, ich schaue immer, dass alle um mich herum gut geht und vergisst dann immer so ein bisschen auf mich. Du hast jetzt dann oft das Meyer, die Meyer-Kur angesprochen. Auch da muss ich sagen, bin ich groß geworden, wenn man jetzt gehört hat, FX Meyer, habe ich das assoziiert, auch noch dazumals mit Semmel, ein altes Semmel, was klick-hescht ist, sagt man bei uns im Bongau, also hart und trocken und grausig, und Milch. Und so assoziiere ich FX Meyer. Jetzt ist das Bleibberg, ein FX Meyer Retreat, hat aber mit dem überhaupt gar nichts mehr am Hut. Was hat sich da verändert seit damals zu heute, 2024, wo wir da sitzen und ich das da Vollgas auch machen darf?
Also diese Assoziation zwischen Milch und Semmeln, die gibt's schon lange nicht mehr. Das war damals vom Dr. Meyer nach dem Zweiten Weltkrieg, war das natürlich überall zur Verfügung. Und es war auch, sage ich mal, die leichteste für damalige Zeiten die Therapie nach Dr. Meyer. In der Zwischenzeit haben wir aber aufgrund vieler Einflüsse natürlich einerseits die Intoleranzen, die Allergien, nicht nur gegenüber vom Weizenmehl, sondern auch gegenüber den Milchprodukten, wo man natürlich individuell das Ganze anpassen muss. Und so hat sich über die letzten Jahrzehnte eigentlich die milde Ableitungsform, also schon eine kalorienrestriktive Diät, aber durch teilweise auch noch monoton in einer strikten Stufe. Es gibt noch immer das D-Fasten, aber es gibt natürlich die Stufe 1, die Stufe 2, die Stufe 3 bis hin zu einem 3-Gänge-Menü. ja, zum Mittag. Also da haben wir natürlich je nach Konstitution, also für jeden ist auch nicht dieses strenge Fasten geeignet, sondern da muss man immer so ein bisschen individuell einteilen. Ernährung ist immer was Individuelles und insofern wird natürlich auch die Konstitution vom Patienten selbst in Einzug genommen oder in Betracht gezogen, wenn es um die Diätstufe geht.
Okay, das heißt, man kommt an. Und was ist so das Erste, was man macht? Das werde ich auch immer gefragt. Wie einen typischen Tagesablauf, das kann ich dann nochmal beschreiben, als Gast, sage ich jetzt mal, aber als von euch Ärzten aus. Also du hast das Erstgespräch, und was passiert da genau?
Im Erstgespräch machen wir mal prinzipiell die Anamnese, ob es irgendeine Vorerkrankungen, Medikamente gibt, was denn die Ziele sind, was die Probleme sind. Ja, das heißt, selbst da unterscheidet man dann schon, ist es jetzt präventiv oder ist es therapeutisch gesehen? Ja. Und da entscheiden sich, das sind so die Grundhebel, die man aus medizinischer Sicht natürlich abklären muss, um die richtigen Einstellungen zu treffen.
Okay. Ich kann mich noch erinnern, was bei mir immer so ein Aha-Erlebnis war dieser Bluttest auch bei mir. Weil ich immer glaubt, das passt ja alles. So. Und dann ist man draufgekommen, halt das, die Leberwerte sind nicht so gut. Ich sage jetzt, weißt du, ich bin jetzt kein Arzt, du musst mich korrigieren, wenn ich einen Scheiß rede. Eisen war immer ein Thema bei mir. Und das sind halt schon so Geschichten, wo man auch mit Infusionen auch nachhelfen kann oder wo man dann auch sagt, okay, passt halt, dass da hackt oder jetzt dieses Mal habe ich mit meinem Immunsystem so ein bisschen Troubles und da hat es ja auch vorab einen Bluttest gegeben. Wie wichtig ist dieser? Also der wird auch bei jedem Gast, soweit ich weiß, durchgeführt, oder? Das ist schon auch ein Muss, dass man sagt, man startet.
Also idealerweise ist ein Labor zur Verfügung. Es ist jetzt egal, ob das 2 Wochen vor dem Aufenthalt gemacht wird oder im Zuge des Aufenthalts. Wichtig ist, dass man so mal so einen Blutstatus macht. Wir schauen uns standardmäßig verschiedene Parameter an, also Blutbild, Leber, Niere. Wir prüfen da die Fettparameter, Vitamine, Mineralstoffe. Da prüfen wir so mal quer durchs Gemüsebeet ein paar Parameter und schauen uns da natürlich die wichtigsten an. Bei großen Mängeln oder Auffälligkeiten muss man natürlich die Pathologie, also diese Ursache der Krankheit berücksichtigen. Da kann man dann gegebenenfalls therapeutische Maßnahmen setzen, von oralen Therapien bis hin zu Infusionstherapie. Das ist aber bitte dann schon individuell zu gestalten. Wenn es jetzt unter Anführungszeichen nur ein Vitamin-D-Mangel ist, der durch die Bevölkerung zu 95% sich ausgebreitet hat, dann reicht eine orale Supplementation. Wenn es aber verschiedene Pathologien gibt, Hausnummer, das Blutbild passt nicht, die Leber passt nicht, das Cholesterin passt nicht, dann muss man halt schon ein bisschen gezielter schauen und das Therapieprogramm so anpassen, dass man eventuell auch mit Infusionen das eine oder andere Organsystem unterstützt.
Was mir aber auffällt ist, und das finde ich sehr, sehr positiv da, man wird nicht in was eingetertert. Und du kriegst jetzt nicht, wenn du kommst, 15 verschiedene Supplemente, die du nehmen sollst, weil das habe ich auch schon gehabt und ich war ja schon in verschiedenen Institutionen, wo ich dann auf einmal vor dem Essen, ich weiß nicht, 45 verschiedene Tabletten nehmen habe müssen, waren jetzt keine Tabletten, aber dann waren es halt irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel. Und ich habe dich gefragt jetzt beim Einchecken und Anführungszeichen, wie wir meine ganzen Werte dann so besprochen haben, was nur die 3 Sachen muss ich nehmen? Und du hast gesagt, ja Karin, das reicht. Das reicht für dich. Und das finde ich auch extrem gut, dass man einfach nicht weiß nicht, ob das ein Wort ist, überbehandelt wird, aber dass halt wirklich das getan wird, was auch getan werden muss, ohne dass man irgendwas unterjubelt. Das ist so ein bisschen mein Gefühl, was ich bei euch habe.
Ja, das ist schön, so soll es ja auch sein. Ich meine, ich sage mal so, immer das, was nötig ist, geben wir dazu, aber wir probieren uns auch mit so wenig wie möglich, aber so viel wie notwendig. Das ist so ein bisschen der Leitfaden, an dem wir uns natürlich halten. Beim einen ist es ein bisschen mehr, beim anderen ein bisschen weniger, aber es ist, wie gesagt, immer eine individuelle Therapie, weil der eine hat vielleicht, oder sage ich mal, ein Patient hat vielleicht 3, 4 Probleme. Da muss man dann halt sich überlegen, was ist wirklich notwendig und ein anderer, der vielleicht nur präventiv kommt, der braucht eventuell wirklich nur die Standardsachen.
Ja. Und was ich immer merke, ist, wenn ich mich mit Leuten unterhalte und ich mache immer so Q&A danach, wo die Leute Fragen stellen können, ist das Thema Essen, weil die immer sagen so, oh mein Gott, Fasten, wie tust du da? Das ist ja, du hungerst dich ja zu Tode schon quasi. Du gehst mit Bauchweh ins Bett und ich kann immer nur sagen, nein, das tue ich nicht. Und vielleicht kannst du das einmal aufklären, dass Fasten ist nicht gleich Hungern. Das ist ganz ein wichtiges Thema, finde ich. Vielleicht kannst du das auch ganz kurz von einer Ärzte-Point of View kurz erklären, dass das ein Blödsinn ist.
Also wer hungert, der fastet nicht und wer fastet, der hungert nicht. Das ist einmal ganz klipp und klar festzuhalten. Fasten selbst, also hat er erst knapp vor Corona den Medizinnobelpreis gewonnen. Da haben die Grazer viel Forschung betrieben, dass diese Autophagie, die durchs Fasten angeregt wird, also diese Zellreinigung, die man da in Gang setzt, lebensverlängernde Wirkung entfaltet. Und dieses Fasten ist immer der Verzicht auf etwas. Gell? Wenn man jetzt bewusst auf etwas verzichtet, dann ist das ja eine bewusste Entscheidung. Und kurz zum Wort Entscheidung. Entscheidung heißt das Weglassen aller Alternativen. Kommt aus dem Latein, also das Wegschneiden aller Alternativen. Wenn ich mich jetzt also bewusst entscheide, zu fasten, dann ist das kein schwieriger Prozess, weil ich möchte das und dadurch gebe ich auch meinem Körper das Signal, schau her, das ist jetzt ein gewisser Zeitraum, wo ich auf gewisse Sachen verzichte, um mir etwas Gutes zu tun. Natürlich gibt es zusätzlich noch verschiedene Behelfe, unter Anführungszeichen, um das zu unterstützen. Ja, auch die Einnahme von Basenpulver ist da sehr unterstützend, weil es einfach die Magensäure neutralisiert und dadurch dieses Hungergefühl auch ein bisschen lindert. Aber im Großen und Ganzen, wenn man das jetzt dann vergleicht mit jemandem, der sich seine Kilos herunterhungern möchte, dann ist das zwar, ein kleiner psychologischer Unterschied, der aber einen großen Effekt mit sich bringt. Ja, das heißt, wenn ich mir jetzt an eine gewisse Kilogrammanzahl herunterhungern möchte und deshalb komplett auf Nahrung verzichte und ich gehe mit Bauch ins Bett und nehme das in Kauf, sobald ich diese Nummer auf der Waage erreiche, schaltet sich oben der Schalter wieder um und man isst wieder so wie vorher und die Kilos kommen zurück. Und zur Sicherheit packt der Körper noch ein, zwei drauf, weil die nächste Hungerperiode könnte wieder mal auftauchen. Ja? Wenn ich jetzt aber bewusst sage, schau her, ich esse langsam, ich esse bewusst und höre auf, wenn ich satt bin. Und das ist da, wo dieser kleine psychologische Unterschied kommt, der aber einen großen physikalischen Unterschied mit sich bringt. Wenn ich esse, bis ich satt bin und gut kaue, dann wird mein Körper sein Idealgewicht finden und auch halten, weil ich im Prozess dieses Fastens oder dieses Abnehmeprozess nicht wirklich was vermisse. Ja, das heißt, das ist zwar also ein bisschen ein psychologischer Unterschied, aber das ist ganz wichtig. Fasten ist nicht Hunger.
Was das Lustige ist, was du jetzt gerade angesprochen hast, ich war letzte Woche essen am Abend und war mit einer Dame essen, mit der Michi, die auch da war, mit ihrer Tochter. Und die hat erzählt, oder wir waren mal dann, das war so ein Sharing-Konzept am Tisch und du hast jetzt so alles miteinander ein bisschen essen müssen. Und wir haben dann nochmal einen Nachschlag bestellt, also eine zweite Runde. Und das war so witzig, weil sie hat dann nochmal Nudeln draufgehauen, Vollgas, voll die geilen mit Trüffel und Sahne und was, was ich weiß. Und dann hat sie mir gesagt, schau, und das ist genau das, was dein Bleiberg sagen, du sollst aufhören, wenn es genug ist. Und das war voll unnötig, dass sie jetzt dann nochmal die Nudeln draufgehauen hat und die nochmal runter, weil jetzt fühlt sie sich so richtig schwer, voll. Und davor hat sie sich aber gut gefühlt. Und sie hat, du musst eigentlich, und das ist ja bei uns Menschen so ein bisschen das Thema, glaube ich, dass wir oft gar nicht so reflektieren und auf uns hören und dann einfach weiter tanzt. Anstatt, dass du sagst, du hältst inne. Weil ich muss auch sagen, in der Zeit, wo ich jetzt da bin, ich brauche halt für eine Kartoffel, und das ist wirklich eine kleine Kartoffel, die aufgeschnitten ist, mit einem Aufstrich, 40, 50 Minuten, weil es so langsam ist. Und ich habe keinen Hunger. Und am Abend ist ja Brühe mit einem Kautrainer, das ist ein kleines, kann man sich vorstellen, Weckerl, ist aber auch nicht, weil es ist nichts eigentlich. Und für das brauche ich auch 30 Minuten. Und ich gehe aber dann ins Bett und denke mir so, boah, geil, du fühlst dich so leicht. Und ich glaube, das ist das, wo die Leute einfach, und das ist, glaube ich, das war so eine Frage, was ich dir stellen wollte, was man daheim machen kann, wenn man sagt, man kann sich das jetzt da nicht gleich leisten, dass man einfach sagt, okay, wie könnte man zu Hause mal anfangen, gesünder, bewusster zu leben? Und da glaube ich, ist das Kauen ein riesengroßes Thema.
Das Kauen ist auch das wichtigste aller Themen, was wir unseren Gästen natürlich immer wieder aufs Neue beibringen. Deshalb gibt es in der Meierkur auch den sogenannten Kautrainer. Es gibt verschiedene Bücher, Kau dich schlank, Kau dich gesund und wie sie alle heißen, die prinzipiell genau dieses Prinzip noch einmal aufschlüsseln und darlegen. Gut gekaut ist halb verdaut, das stimmt absolut. Normalerweise sollte jeder Bissen mindestens 30 Mal gekaut werden. Ja? Es sollten eigentlich nur flüssige oder breiige Nahrungsmittel geschluckt werden, damit unsere Enzyme sie so gut wie möglich verdauen können. Wenn wir jetzt einen Brocken Brot schlucken, ohne den korrekt zu verdauen, dann wird die Verdauung ohne den korrekt zu kauen, dann kann unsere Verdauung den auch nicht gut verdauen. Mhm. Das heißt, es werden die Bakterien diese Kohlenhydrate zersetzen, anstatt dass sie ins Blut übergehen und dann unseren Organen dienen. Ja, das heißt, da haben wir dann die Wurzel von, sagen wir mal, Erkrankungen, die im Darm starten. Das heißt, kauen ist einmal extrem wichtig, damit man die Nahrung überhaupt aufschlüsselt. Wenn wir uns jetzt noch mal kurz vorstellen, wir haben jetzt einen Quadratwürfel Brot. Mhm. Ja, so also ein Quadratzentimeter wie so ein Spielwürfel aus Brot, der hat eine Oberfläche von 6 Quadratzentimeter. Wenn wir den 100 Mal kauen, vergrößert sich diese Oberfläche aufs 100 bis 1000-fache. Das heißt, unsere Enzyme können das dann viel besser aufschlüsseln und verdauen. Mhm. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was zu Hause, egal wo, ob man jetzt in Thailand sitzt oder in Amerika oder in Europa oder in Afrika, das ist egal wo, man kann immer seine Nahrung kauen. Mhm. Und da ist jeder an sich selbst eigentlich verantwortlich und jeder seines eigenen Schicksals Schmied. Kauen ist das Wichtigste, um eine gesunde Verdauung zu gewährleisten.
Es ist witzig, weil es ist so leicht, also ich tue mir halt manchmal ein bisschen schwer. Ich schaffe das dann schon, wenn ich heimkomme, dass ich sage, okay, sitzen wir jetzt in die Küche oder sitzen wir mit den Mädels zusammen und wenn wir zu 10 Mittag essen oder wie auch immer, wie viel, dass wir dann im Büro sind und ich kaue halt dann da so mal dumm und lasse mir da so Zeit. Ich schaffe es halt nicht in dem Ausmaß, dass ich, wie ich es da mache, dass ich sage, ich nehme mir wirklich diese 40, 50 Minuten Zeit. Aber ich merke, du schaffst es schon, wenn du sagst, weil 20 Minuten Mittagspause hat bitte gar schon jeder. Das ist einfach so. Und das Geile ist, in die 20 Minuten esse ich dann so langsam, bin trotzdem satt. Und ich glaube, du musst einfach nur schauen, dass du da irgendwie diese Fenster schaffst, dass du einfach, weil zu mir sagen dann die Leute, weil, ja, wie soll sich das ausgehen? Das ist ja nett, dass du das hast, aber die Zeit habe ich nicht. Und dann ist es oft einmal so, dass die dann in der Früh von mir aus frühstücken, schnell, Mittagessen ist nichts, und am Abend kommen zusammen und füllen dann voll rein. Und das ist ja auch so ein Thema, dass man am Abend eigentlich ja auch nicht diese arg großen Portionen essen sollte. Richtig?
Korrekt. Das kann Zeit haben, stimmt nicht.
Naja,
weil wenn ich mir 20 Minuten lang, die Sättigung ist ein bisschen eine Kombination aus Volumen im Magen und einem gewissen Faktor Zeit. Das heißt, wenn ich jetzt eine 20 Minuten Mittagspause habe und die 20 Minuten aber gut kaue, bin ich nach 20 Minuten angenehm satt, ich habe den ganzen Nachmittag angenehm Energie, ich komme am Abend nicht voller Heißhunger haben und kann dann eigentlich noch einmal eine gemütliche Abendmahlzeit einnehmen und dann habe ich eigentlich wieder genug Energie für den Tag, mhm. Also am nächsten Tag. Wenn ich aber jetzt in der Früh schon alles eine schlinge, bin ich spätestens zum Mittag schon wieder in einem Hypo, also Unterzucker drinnen, wo man schon wieder nervös wird und so weiter. In dem Moment nichts zu essen ist genau das Falsche, mhm. Weil der Körper braucht die Energie. In dem Moment weiterzuarbeiten, weil man keine Zeit hat oder nur schnell, hastig was abschlingen, bringt relativ wenig, weil zumindest am Abend habe ich schon wieder den Heißhunger auf eine gescheite Mahlzeit. Und unter Stress, es ist evolutionär geprägt, dass man entweder Zucker oder Fett dann sucht. Das heißt, die Chips und die Snickers-Riegel sind eigentlich das, was da am schnellsten die Dopamin- oder die Endorphin-Freisetzung gibt, damit du dann quasi zum Belohnen kommst. Ja. Hat aber nährstofftechnisch überhaupt null Benefit.
Was empfiehlst du jetzt? Sag mal, wie man daheim ist.
In der Meierkur ist natürlich das Pendel wieder ein bisschen im anderen Extrem. 40, 50, 60 Mal kauen, klar. Aber was die Message ist, man kann zu Hause ruhig einmal anfangen, nur mal ein bisschen am Tag gut zu kauen. Und man wird merken, dass wenn man jetzt, egal was es ist, ob das jetzt einmal ein Sauerteigbrot ist, ob das ein Brezel oder ein Semmel oder ein Stückchen Fleisch ist, je länger man kaut, desto eher wird sich das dann verflüssigen. Die Flüssigkeit kann man mal zwischenschlucken, aber diese groben Brocken einfach noch weiter kauen, wenn sich wieder ein Teil verflüssigt, kann man den wieder schlucken und wieder kauen. Und am Anfang macht es durchaus Sinn, einmal diese Konsistenz zu erforschen, um einfach sich selbst einzuprägen, so könnte es sein. Mhm. Wenn ich jetzt an mein Stückchen Fleisch gut kaue, kommt man da locker 60 Mal durch, teilweise 80 Mal, je nachdem, welches Fleisch das ist. Aber da merkt man dann, wie gut man das eigentlich mechanisch zuerst aufschlüsseln kann. Und das reicht aber, wenn man es mit 2, 3 Bissen am Tag einmal anfängt. Nach einem Monat kriegt man ein gewisses Gefühl dazu und man integriert das so ein bisschen in den Hintergrund. Das heißt, als Kautraining muss man jetzt nicht daheim eine halbe Stunde lang kauen und alles totbügeln. Ich weiß, ab und zu ist man motiviert, aber dann ist man ziemlich schnell wieder im Pendel in der extrem anderen Situation, wo man dann einfach nur mehr schluckt, ohne zu kauen. Das heißt, in der Meierkur gehen wir dann natürlich ins andere Extrem. Ein guter Mittelweg wäre natürlich langfristig das Ziel. Aber klein anfangen und Step by Step.
Und was Nahrungsmittel angeht oder generell die Regelmäßigkeit, was, die haben wir einmal, es gibt ja so viele Mythen. Und da ist es natürlich schon geil, weil du hast in der Früh der Zeit, Mittag und am Abend diese drei Mal. Ist das was, was man daheim auch beibehalten sollte oder was du auch empfiehlst, dass man zu Hause einfach, dass man diese Regelmäßigkeit einhält? Weil jetzt sind ja so viele, es gibt ja so viele Trends und dann wieder das Fasten, dass du 18 Stunden oder 16 Stunden nichts isst oder keine Ahnung, fünfmal am Tag isst, kleine Sachen, kleine Mahlzeiten. Was ist so, was sagst du mit deiner Erfahrung oder mit eurer Erfahrung von dir und von deinem Papa, was empfehlt ihr, wenn ihr so euch unterhalt?
Rhythmus ist extrem wichtig, weil wir sind Teil der Natur. Die Natur lebt in Rhythmen. Ob das jetzt Sommer, Winter, ob das Ebbe, Flut, Vollmond, Neumond, das sind einfach gewisse Rhythmen, die in der Natur immer präsent sind. Und wir sind Teil der Natur. Insofern ist Rhythmus für uns extrem wichtig. Mhm. Trotzdem würde ich vorschlagen, sich selbst sein individuelles, wie soll ich sagen, Ernährungsprogramm zusammenzustellen, weil für den einen reichen vielleicht zwei Mahlzeiten, ein anderer braucht drei und in Ausnahme sind sogar, da gibt es wirklich nur einen wenigen Prozentsatz in der Bevölkerung, die wirklich drei, vier, fünf Mahlzeiten brauchen. Mhm. Ja, das ist extrem selten, wird aber teilweise von den allgemeinen Empfehlungen fünf Mahlzeiten am Tag, snacken ist super und so weiter. Das ist absolut Blödsinn. Wichtig ist, auf Hunger und Sättigung wieder zu hören.
Mhm. Also du bist keiner, Entschuldigung, wenn ich, du bist keiner, der sagt, ihr müsst dreimal essen.
Nein, im Gegenteil. Es gibt Leute mit Rhythmen, da reichen zwei Mahlzeiten. Mhm. Es gibt Leute, die sind so spindeldürr, die brauchen fünf Mahlzeiten. Mhm. Das heißt, das ist, sage ich mal, ein bisschen individuell wieder zu gestalten. Aber viel wichtiger wäre mir, dass die Leute wieder zu verstehen lernen, dieses Hunger- und Sättigungsgefühl. Weil der Körper sagt dann eigentlich, wann man hungrig ist und wann er Nahrung braucht. Mhm. Und auf das sollte man wieder hören. Und wenn man gut kaut, sagt dann, ah, so, jetzt bin ich wieder satt. Also auf diese grundlegenden Instinkte wieder zu hören lernen, das ist das, was man natürlich in der stationären Meierkur gut lernt, kann aber genauso zu Hause erlernt werden.
Es ist witzig, dass du das sagst, weil glaubst du, es hängt dann damit zusammen, dass man eben, weil man sich die Zeit nimmt, weil man schnell, jetzt mal das Frühstück schnell, von mir aus, wenn du das ja schon hörst, dann trinken sie einen Smoothie, da kriege ich ja immer die Krise, wenn die Mädels mit einem Smoothie ins Büro kommen und man denkt so, na bitte trinkst du das, ein Scheiß nicht, aber ist ja wurscht. Und dann sind sie, oder bin ich habe das auch schon gemacht, oder ist auch ein E-Bowl, was auch, ja, wurscht, egal, anderes Thema. Aber dann bin ich um 10 schon Hund zu mir das erste Mal, dann ist ich Mittag, wahrscheinlich nicht, und dann, und so käme halt diese Spitzen, dass ich halt immer mir zu bin. Und das ist wahrscheinlich dem, oder kommt dem zu Schulden, oder wie sagt man, das wird verschuldet daher, weil ich nicht gescheit ist, oder? Nehme ich mal an, weil ich kann diese Spitzen mit, ich werde extrem mir um 3 am Nachmittag schon ein bisschen umgehen, indem dass ich einfach sage, okay, ich is ordentlich. Hat das mit dem zum Tor?
Schau, Zeit ist unser höchstes Gut. Wir leben jetzt in einer Gesellschaft, wo man natürlich schnell, 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 Coffee to go, Pizza to go, Burger to go, das sind alles so eine, sag ich mal, Sachen, die sich aus einer Zeit entwickelt haben, wo man schnell irgendwo was aufbauen möchte. Ja? Ist langfristig gesehen absolut kontraproduktiv. Die Zeit, die ich mir nehme, um mein Lebensmittel, was mir ja Leben gibt, was mir ja die Energie gibt, um zu funktionieren. Wenn ich diesen Bereich, sage ich mal, missachte, wird er früher oder später sein Tribut fordern. Mhm. Und der Smoothie ist deshalb nicht schlau, weil da sind so viele Sachen drinnen, die man normalerweise, wenn man diese ganzen Gemüse- und Obstsorten kaut und schluckt, ist man spätestens noch ein Achtel von der Menge eigentlich satt. Im Smoothie ist das jetzt alles hochkonzentriert, ich schluck das runter, ohne das überhaupt mit meinem Speichel zu vermengen. Mhm. Deshalb macht der relativ schnell müde, weil ein Großteil dieser Inhaltsstoffe, die sind sicher alles gut, alles super Vitamine, Mineralstoffe, da ist ein guter Kohlenhydratanteil und so weiter dabei. Aber ich kann mit so viel auf einmal gar nicht umgehen.
Was würdest du jetzt empfehlen, wenn man sagt, okay, man isst ordentlich, man kaut ordentlich und man trotzdem vielleicht am 3 am Nachmittag einfach einen Booster auf, weiß nicht, auf irgendwas, Schokolade oder irgendwas Herzhaftes, ich weiß es nicht, oder Chips oder so. Was würdest du empfehlen, zu was sollte man noch greifen?
Ist jetzt die Frage, im normalen Alltag, wo wir Stress haben und der Körper Schokolade verlangt, würde ich ihm die Schokolade geben. Schokolade hat die Antioxidantien drin, Theobromin übersetzt aus dem Altgriechischen, das Essen der Götter, weil es einfach sehr positive Effekte hat. Schokolade macht glücklich, es setzt die Endorphine frei. Wichtig ist nur, dass man die Schokolade auch richtig verzehrt. Das heißt, ich breche es in ein Stück von meinem Fingernagel ab, lege es auf die Zunge und lasse es schmelzen. Dadurch braucht das Stück Schokolade 3-4 Minuten, bis es wirklich, sich aufgelöst hat. Dann gönne ich mir von mir aus ein zweites Stück Schokolade, weil dann schmeckt es erst richtig gut. Mhm. Aber spätestens nach einem dritten Stück habe ich eine Viertelstunde Zeit gebraucht. Mein Endorphinspeicher ist leer, ich bin glücklich und der Kopf sagt, ich habe genug Schokolade. Wenn ich aber hergehe, ich brich ein Rippen ab, kause, schluck sie, ja, dann will der Körper mehr, weil der will ja die Endorphine. Ja, dann ist sie teilweise die ganze Tafel. Das ist natürlich schlecht. Das heißt, die Menge macht das Gift. Und die Sachen richtig zu essen, macht da den Unterschied. Gerade in einer Stresssituation braucht der Körper den Zucker, er braucht die Energie und die Schokolade zusätzlich noch die Endorphine, da siege ich am Nachmittag, sage ich mal, zu einem kleinen Stück Schokolade, siege ich kein Problem. Prinzipiell ist aber die Empfehlung, so wenig snacken wie möglich. Wenn wir jetzt in einer therapeutischen Setting ausgehen, dann sage ich am Nachmittag dieses Craving, ist das vielleicht aus irgendeiner Dysbiose im Darm? Ist das vielleicht irgendein Problem? Ist das vielleicht ein Pilz, der den Zucker verlangt? Und ist das gar nicht so der Körper, der jetzt wirklich die Energie braucht? In so einem Setting würde ich sagen, bitte ein Basenpulver trinken, die Magensäure neutralisieren, schauen, dass das Craving irgendwie anders weggeht.
Das ist eigentlich ein geiler Tipp mit dem Basenpulver auch für sowas. Ich habe das schon manchmal, dass ich dann am Nachmittag mal denke, was ich dann manchmal mache, ist, ich hole mir halt irgendwelche Riegel, wo jetzt nicht nur Scheiß drin ist, sondern halbwegs einen gesunden, und tue aber auch runterbrechen. Weil da verarschen sie mich dann auch immer, warum ich alles runterbreche. Aber mir gibt es halt, wenn ich runterbeiß, ich habe das nicht in der Hand, wie viel ich runterbeiß, weil dann beiß ich schon ein Viertel vom Riegel runter und der Riegel ist weg. Und dann, wie du sagst, nur ein Viertel und dann habe ich schon die Hälfte gegessen. Wenn ich runterbreche, habe ich nur, keine Ahnung, ein Achtel vom Riegel gegessen und so trickse ich mich ein bisschen aus. Also halt nichts damit zu tun, dass ich essgestört bin, sondern einfach nur, ich bin einfach bewusst. Ich gehe bewusst damit um, was ich verzehre und was ich in meinem Körper reinhau. Wie gehst du, weil ich dich schon da sitzen habe, und das sind schon Themen, die mich interessieren, mit Fruchtzucker um? Weil das ist zum Beispiel auch was, ich esse fast keinen Fruchtzucker, ich esse nur Beeren und die sind nur in der Früh. Aber oder manchmal Banane, wenn ich jetzt weiß, ich gehe zum Sport und ich habe ein anstrengendes Krafttraining, dann habe ich mir schon halber die Banane rein, davor und danach. Aber ansonsten bin ich ein bisschen, also ich esse fast keinen Salat, fast keine Früchte. Ich bin immer sehr vorsichtig, was ich sage, weil das weiß eigentlich keiner von mir, wie ich esse, weil es ist auch wieder so ein dünnes Eis, auf dem ich mich bewege, weil ich sehr viel Leute folgen mir und die sagen dann, jetzt isst sie das auch nicht, jetzt isst sie das auch nicht. Ich weiß, dass es mir nicht gut tut. Und ich glaube, da muss man voll aufpassen, was man für Empfehlungen abgibt, oder? Wie siehst du das?
Genau so ist es. Die Ernährung ist immer was Individuelles. Gell? Eine gesunde Ernährung ist die Qualität des Nahrungsmittels, aber auch meine individuelle Verdauungsleistung. Das heißt, das Essen, was für die jetzt dann schlecht ist, ist für wen anders gut. Und umgekehrt, das Essen, was für wen anderen gut ist, ist für die vielleicht schlecht. Mhm. Ja, das heißt, da muss man immer unterscheiden, für den einen ist die Fructose okay, für den anderen nicht. Ein Großteil isst viel zu viel Obst, weil es einfach die Ernährungsempfehlungen bis zu 5-mal am Tag kann ich absolut nur nicht empfehlen. Mhm. Ja, das heißt, so viel Obst zu konsumieren, der Fruchtzucker ist sehr gärungsfreudig, vor allem am Abend. Ist das am Abend ein Smoothie oder am Abend Obst, Gemüse, ungekochter Salat oder ungekochte, Schüssel an Obst, das wirkt wie ein Gärbuttig. Ja, wenn ich irgendwo ein Maischen ansetze, dann schneide ich das Obst auf und lasse es irgendwo schön beachtet.
Was ist ein Maischer?
Maische ist das, was du als Obst ansetzt, wo du Alkohol draus produzierst.
Ah, ja, gut.
Das ist genau das, was am Abend in unseren Darm passiert. Okay. Das heißt, vor allem das Obst am Abend eine Katastrophe.
Ja, das ist das, wo ich auch immer sage, weil ich oft die Frage frage, was isst du am Tag? Und ich teile das nicht, weil ich bin weder Ernährungsberater, noch Ärzte, noch sonst irgendwas. Und das ist, da wird so viel Schindler getrieben, auch in dieser ganzen Influencer-Bubble, dass ein Teufel werde ich tun, deshalb rede ich mit dir drüber, weil du bist Arzt und du kannst da, und ich sage das aber genau immer so wie du. Du musst einfach reflektieren und ein bisschen auf deinen Körper hören und schauen, was tut mir gut und was nicht. Wenn ich ein Opfer ist, mir taugt das einfach nicht. Vor allem ein Granny Smith, bin ich jetzt wieder drauf gekommen, habe ich einmal gegessen jetzt im Urlaub. Ich schwöre es euch, mir ist überhaupt nicht gut gegangen. Dann weiß ich aber auch, okay, das ist nichts für mich. Aber für einen anderen ist vielleicht was. Und das ist eben das, wo man einfach sagt, okay, passt. Aber was ich mir abgewöhnt habe, seit meiner ersten Essigsmeier-Kur, ist, am Abend Salat zu essen. Das tue ich überhaupt nicht mehr. Ich esse nichts Rohes mehr. Generell, ganz, ganz, ganz selten, dass ich Mittag, ich glaube, ich komme nicht erinnern, wann ich das letzte Mal vielleicht irgendwann einmal einen süßen Salat jetzt am Strand, weil es nichts anderes Gescheites gegeben hat. Aber ansonsten vermeide ich das komplett. Keine Rohkost.
Die allgemeinen Empfehlungen, die man prinzipiell für alle aussprechen kann, ist einmal gutes Kauen und keine Rohkost am Abend. Das ist das, was für alle gilt. Mhm. Da kann man die Verdauung sicher mal unterstützen. Und da ist dann noch egal, was jetzt an individuell so vor sich geht, sondern die allgemeinen Empfehlungen, die für alle gültig sein, ist auf jeden Fall das Kauen und die Rohkost vermeiden. Mhm.
Und warum ist es so wichtig, am Abend nicht Vollgas die ärgsten Portionen zu essen? Weil es sagt mir, so hat es daraus verstanden, aber vielleicht kannst du es nochmal erklären.
Am Abend eine bekömmliche Mahlzeit ist gut für den Schlaf. Sich am Abend den wieder so zu überessen, bis man voll ist, weil man auf die Sättigung nicht achtet, das ist schlecht für den Schlaf. Darunter leidet die Schlafqualität, weil der Körper natürlich probiert, das zuerst zu verdauen, bevor er in die Erholung geht. Das heißt, wenn ich jetzt an einem Abend eine große Portion ist und mein Verdauungssystem eventuell sogar überlaste, ist das bis um 2-3 in der Früh eigentlich mit Verdauen beschäftigt. Da sind dann auch diese Durchschlafstörungen teilweise. So Aufwachen zwischen 1-3 ist ein typisches Leberzeichen aus der chinesischen Medizin, wo auch Hauptfokus meinerseits immer auf die Ernährung gelegt wird. Eine leicht bekömmliche Abendmahlzeit hingegen fördert das Einschlafen, fördert das Durchschlafen.
Was ist leicht bekömmlich?
Leicht bekömmlich ist alles, was gekocht ist. Mehr Gemüse als Fleisch oder Kohlenhydrat und idealerweise am Abend im Sinne einer Trennkost. Das heißt, entweder Protein oder Kohlenhydrat ist leichter zu verdauen als wie die Mischkost.
Mhm. Aha, okay, dann bin ich im richtigen Dampfer. Zurück zum Bleiberg. Wenn man jetzt sagt, okay, man will investieren, man gönnt sich jetzt diese Auszeit von der Dauer her. Was wäre so das Idealszenario? Wie lange würdest du empfehlen, wenn man sagt, okay, man macht das erste Mal und macht heuer nicht Urlaub in Lignano am Hausmeisterstrand, wie ich liebe es, sondern man sagt, okay, man investiert das Geld und fährt daher. Was würdest du da empfehlen?
Empfehlen würde ich auf jeden Fall einmal zu Hause vor dem Aufenthalt die Vorkur durchzuführen, weil man da einfach den Körper auf die Reinigung vorbereitet. Das kann man 7 Tage zu Hause einfach schon mal machen und sich so drauf vorbereiten.
Was heißt Vorkur?
Vorkur heißt am Abend keine Rohkost, auf Alkohol vermeiden, am Abend eventuell nur mehr Suppen, Rauchen verringern,
Kaffee
und so weiter.
Kaffee ist ein Riesenthema. Genau, also kriegen wir nämlich auch nicht. Und ich sag's euch, ich habe es das Mal nicht gemacht, die Vorkur, weil am Samstag noch schön Aperol tischt, an der alten Donau in meinem Butterl. Und dann, ja, und bin dann hergefahren. Ja, ich bin ehrlich. Aber es ist natürlich dämlich, weil dann machst du das Hardcore, die Hardcore-Version, und das habe ich auch diesmal gemacht. Mein Gott, das war halt so. Aber du scheißt dir ja selber rein, weil ich habe einfach Schädelweh des Zorns gehabt, 2 Tage lang, ohne Koffein, aber ich trinke keinen Alkohol. Ich trinke einmal im Monat, glaube ich, oder einmal in 2 Monaten, nicht einmal. Von dem her, bei mir war sicher der Kaffee und der Zucker, weil Zucker sollte man die Wochen davor auch schon ein bisschen vermeiden.
Gell? Ja, diese großen, sag ich einmal, diese typischen Sachen, aber da kriegt man eh ein Schreiben zu, da steht das nochmal genau auf. Mhm. Der Aufenthaltszeitraum in Bleiberg ist idealerweise zwischen 10 bis ja, 20 Tage. Irgendwo in dem Bereich ist natürlich alles möglich. Es gibt Leute, die kommen auch nur eine Woche. Das ist natürlich recht kurz, weil man da mit dem Fasten gerade erst anfängt. Das heißt, für die Wiederholungstäter ist vielleicht einmal eine Woche okay. Am Anfang, sage ich einmal, 10 Tage, 14 Tage, also 2 bis 3 Wochen wäre ideal. Mhm. Wenn man sich jetzt Hausnummer mal 2 Wochen Zeit nimmt, hat man sicher mal eine gute Reinigung vom Darm. Man kommt schon langsam übers Fasten dann auch in Zellstoffwechsel. Das heißt, wir können dann auch intrazellulär gewisse Sachen ausscheiden. Das ist die Autophagie, braucht halt eine gewisse Zeit, bis sie startet. Aber dann kann man natürlich hergehen und zu Hause noch einmal 3 Wochen dranhängen, mhm, in einem moderaten Setting. Ja. Das heißt, ich habe eine insgesamt Dauer von 4, 5, 6 Wochen. Das ist natürlich, sage ich mal, ein idealer Zeitraum, um seinem Körper auch was Gutes zu tun, um einen langfristigen Erfolg davon zu erzielen.
Und ich kann euch sagen, selbst wenn es jetzt eine Woche ist und du sagst, das ist kurz, das stimmt vollkommen. Ich weiß noch, beim allerersten Mal, wo ich war, war ich gleich 2 Wochen und ich war, der Georg hat mich besucht nach 1 Woche oder nach 10 Tagen und er hat mich gefragt, ob ich in einer Sekte bin, weil ich war ein anderer Mensch, ich war total ruhig, das kann man sich bei mir gar nicht vorstellen und total, ja, einfach relaxed und bei mir, muss ich jetzt so sagen, weil das entschleunigt natürlich komplett. Aber so wie ich es jetzt mache, wenn ich Wochen da bin oder jetzt 10 Tage, ich ziehe das daheim immer durch. Also ich mache dann schon nochmal 3 Wochen daheim, wo ich noch 2 Wochen wirklich strikt schaue, dass ich es 1:1 so mache wie da. Und dann leite ich die Kur langsam aus. Und ich merke einfach, dass ich da wieder Kraft schöpfe. Und es ist möglich und ich habe einen stressigen Alltag. Aber das ist wie bei allem im Leben. Man muss Prioritäten setzen. Und bei mir ist definitiv, seit ich 40 geworden bin, noch viel mehr, kommt mir vor, die Priorität, dass ich einfach sage, okay, passt, ich setze mich an erste Stelle und ja, mach das.
Also um das Ganze summa summarum abzuschließen, 3 Wochen sind natürlich ideal, alles drüber hinaus ist Luxus.
Geil. Du, wir haben jetzt 33 Minuten geredet. Das ist die ideale Länge für meinen Podcast. Ich glaube, das war eine runde Geschichte. Und vielleicht können wir beim nächsten Mal dann eine Runde 2 machen, wenn ich wiederkomme. Vielleicht nehme ich dann auch schon Fragen mit von der Community. Und dann freue ich mich auf jeden Fall auf eine Wiederholung mit dir. Danke für deine Zeit.
Sehr gerne.
Und ich freue mich, wenn wir uns, ja, wir sehen uns ja morgen schon wieder bei der nächsten Bauchbehandlung.
Super.
Dankeschön. Bis morgen. Danke.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.